So, hallo und herzlich willkommen wieder zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr noch dabei seid. Und wir wollen mit einem Gebet beginnen und dann uns zu Offenbarung 12, Vers 12 vorwagen. Spannender Vers heute und ich hoffe, wir werden einiges daraus lernen können. Ich möchte euch einladen, dazu niederzuknien und auch wenn ihr möchtet, vor dem Computer das natürlich auch zu tun. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir jetzt dein Wort studieren können und dass wir in der Offenbarung Antworten für unser Leben finden dürfen. Das ist die Offenbarung Jesu Christi. Und sie zeigt uns deinen Plan der Lösung. Bitte gib, dass wir, so wie William Miller, das Evangelium im Zentrum sehen aller Prophetie. Dass alles, was wir lesen, auf dich hinweist und auf den großen Plan, den du gehabt hast. Und so bitten wir dich, dass du uns zu Überwindern machst, wie wir das letzte Mal studiert haben. Dass wir heute verstehen, was du uns sagen möchtest durch dein Wort. Halte du alle Störende fern und führe das aus, was dein Wort sagen möchte, gemäß deiner Verheißung. Amen. Amen. Offenbarung 12 und dort Vers 12. Wir lesen in Offenbarung 12 und dort Vers 12 heißt es: Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und ihr darin wohnt. Und wie geht's weiter? Genau, wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer. Warum? Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Jetzt, was ist das erste Wort in diesem Vers? Darum. Jetzt, wenn irgendwas mit darum anfängt, was muss man tun? Der Vers vorher. Das heißt, Vers 12 kann man nicht isoliert betrachten. Vers 12 hat etwas zu tun mit den Versen vorher. Und worum ging es in den Versen vorher, in Vers 10 und 11? Ging es ums Überwinden? Und zwar ganz konkret durch welches Ereignis? Was haben wir in Vers 10 und 11? Welches Ereignis zeitlich in der großen Achse der Weltgeschichte? Welches Ereignis wird dort beschrieben? In Vers 10 wird es beschrieben, zeitlich in Vers 11 wird die Anwendung davon gemacht. Das Kreuz Jesu, nicht wahr? Vers 10 wird beschrieben, dass der Satan hinuntergeworfen, dass nun die Macht und die Kraft und die Herrschaft des Christus gekommen ist. Und dann Vers 11 ist die Anwendung vom Kreuz, dass wir dadurch überwinden können, durch das Blut des Lammes und das Wort unseres Zeugnisses. Und dann sagt die Bibel, darum seid fröhlich, ihr Himmel. Aus irgendeinem Grund ist das Kreuz eine gute Nachricht für den Himmel. Natürlich ist das Kreuz eine gute Nachricht auch für die Erde, für uns. Aber in einem gewissen Sinne heißt es hier auch, wehe denen, die auf der Erde wohnen. Denn einen Grund gibt es, der mit dem Kreuz zusammenhängt. Denn der Teufel kommt oder ist zu euch herabgekommen. Das wollen wir jetzt genauer anschauen. Was hat es damit auf sich? Vielleicht fangen wir damit an. Warum soll der Himmel fröhlich sein? Könnt ihr mir sagen, warum? Weil Jesus gesiegt hat? Ja, das ist ein Grund zu feiern. Ja, also das wäre für uns zum Beispiel, dass wir Hoffnung auf Jesus setzen können. Und warum ist der Himmel fröhlich? Mal abgesehen von der Erde, der Himmel. Warum ist der Himmel fröhlich, als Jesus am Kreuz, ja? Der Satan ist nicht mehr da. Das heißt, wir hatten eine Phase, wo der Satan Zugang, also im Himmel gelebt hat, ja? Das war die Phase, sagen wir mal, vor Offenbarung. Welcher Vers ist das? Genau, vor Vers 7 und Vers 8, ja? Als er Luzifer war, ja? Das ist die Phase, wo irgendwann Hesekiel 28, Seite 14 kommt. Dann ist er hinausgeschmissen worden, aber er hatte dann so hin und wieder noch Zugang zum Himmel, ja? Eine ganze Zeit lang. Und das ist die Phase, wo er der Verkläger der Brüder ist, wo er wie bei Hiob zum Beispiel hingeht und sagt, ich habe die ganze Erde durchstreift und Gott sagt, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Und er sagt, das ist nicht umsonst, dass das so ist, nicht wahr? Du hast ihn bestochen. Aber jetzt kommt ein entscheidendes Ereignis. Er ist jetzt nur noch auf der Erde. Und das ist sozusagen dieser entscheidende Moment in Vers 10 bis 12. Das sind drei Phasen sozusagen. seine Existenz als heiliges Wesen, als Engel, mit dem Punkt, wo irgendwann, haben wir noch einen Stift, egal, die Farbe hier, dass irgendwann die Sünde begann, sich einzuschleichen hier, vielleicht eine Sünde dazu, und er dann hinausgeschmissen worden ist in Vers 7 und 8, das erste Mal, aber durch die Verführung der Menschen immer noch Zugang hatte zum Himmel, als Fürst der Welt haben wir angeschaut, nicht wahr? Und jetzt aus einem Grunde er nicht mehr Zugang hat. Könnt ihr mal zusammenfassen, warum hat er nicht mal mehr Zugang zum Himmel? Aus welchem Grund? Haben wir, glaube ich, schon mal besprochen, aber nochmal als Wiederholung. Warum hat er keinen Zugang mehr zum Himmel seit diesem Zeitpunkt? Er hat ihn besiegt, ja? Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Wir sagen, Jesus hat am Kreuz gesiegt. Jetzt, wenn man das anschaut, das Kreuz, sieht es erstmal gar nicht nach einem Sieg aus. Wie kann jemand gewinnen, der dort nackt an einem Holz hängt? Wie ist der Sieger? Durch die Auferstehung, ja. In einem gewissen Sinne ist natürlich durch die Auferstehung Sieger, er hat den Tod besiegt. Aber schon das... Er hat Recht gehabt. In der großen Frage, ist Gott selbstsüchtig oder ist Gott... Liebe, nicht wahr? Satan hat gesagt, Gott ist gemein, nicht wahr? Gott ist selbstsüchtig, er behält etwas für sich zurück, was eigentlich uns gehört. Er hat seine eigenen Gedanken auf Gott projiziert. Das Kreuz offenbart die Herrlichkeit Gottes. Jetzt schauen wir uns mal einen Text an, der uns hilft, das noch ein bisschen besser zu verstehen und dann da ein bisschen hineinzutauchen. Und zwar in Psalm 96. Psalm 96, Vers 11 bis 13. Da geht es zwar um die Ganzheit der Schöpfung, um Himmel und Erde, aber da ist ein Prinzip dahinter, das wir erstmal verstehen wollen und dann anwenden auf Offenbarung 12. Okay, wir suchen das Prinzip hier. Psalm 96, Vers 11 bis 13. Es heißt, es freue sich der Himmel und die Erde frohlocke. Es brause das Meer und was es erfüllt. Es jauchze das Feld und alles, was darauf ist. Dann sollen alle Bäume des Waldes jubeln, vor dem Herrn, denn er kommt, um die Erde zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker in seiner Treue. Jetzt, das spricht natürlich eigentlich von der Wiederkunft erstmal, ja? Die ganze Erde soll sich freuen, ja, er kommt. Aber was ist das Prinzip dahinter? Warum ist da Freude? Genau, er bringt Gerechtigkeit als Richter. Da kommt ein Gericht. Jetzt, wenn die Bibel von Gericht spricht, was ist unsere erste Reaktion? Von Gericht. Wenn man das Wort Gericht schon hört. Eher negativ, ne? Weil man duckt erstmal so ein bisschen so innerlich zusammen. Oh, Gericht. Aber. Genau. Genau.
Und welche sich bekehren und nicht. Ja. Das geht und da ist die Freiheit und Gnade und Liebe und Gerechtigkeit.
Ja. Ja. Das Leben hängt davon ab. Schaut, offensichtlich in der Bibel ist Gericht eine freudige Angelegenheit. Kennt ihr den Ausspruch von David? Herr, bitte richte mich. Denkt sich David, was bittest du da? Das Gericht ist eine freudige Angelegenheit für den, der seine Hoffnung in Gott setzt. Und hier heißt es, freu dich Himmel und Erde. Nicht Himmel und Erde, Verzeihung. Nur der Himmel soll sich freuen, Erde noch nicht. Ja? Nur der Himmel. Jetzt, wenn Freude etwas zu tun hat mit Gericht, was können wir dann schlussfolgern? Was hat hier stattgefunden? Ein Gericht. Genau, Moment. Ein Gericht. Wer hat Vorteil gehabt von diesem, oder für wen war dieses Gericht gut? Für den Himmel oder für die Erde? Für den Himmel. Schauen wir auf Offenbarung 12, Vers 12 nochmal an. Freue dich, Himmel. Aber es heißt, wehe der Erde. Wann findet das Gericht statt, das der Erde zugute kommt? Den Menschen auf der Erde. Wann beginnt das Gericht, das uns zugute kommt? 1844, ja, das Gericht vor der Wiederkunft. Das ist das Gericht, auf das wir uns freuen. Aber Gericht in der Bibel ist ja nicht nur beschränkt auf Menschen. Gottes Gericht ist ja die Offenbarung seiner gesamten Gerechtigkeit vor dem gesamten Universum in verschiedenen Etappen, nicht wahr? In verschiedenen Phasen. Schauen wir mal in Offenbarung in Johannes 10, Verzeihung, Johannes 12 an, was für ein Gericht dort am Kreuz stattfand. Denn am Kreuz fand ein Gericht statt. Definitiv. In Johannes 12. Schauen wir uns mal den Text an. Genau, Johannes 12, Vers 31 und 32. Johannes 12, Vers 31 und 32. Die Bibel sagt, jetzt ergeht ein, was? Ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Das ist genau dieser Zeitpunkt, nicht wahr? Wann wurde der Fürst der Welt hinausgeworfen? Hier oder hier? Links oder rechts? Wann wurde der Fürst der Welt hinausgeworfen? Rechts. Weil hier war nicht der Fürst der Welt. Hier wurde Luzifer rausgeworfen, nicht wahr? Der Engel wurde rausgeworfen. Und dasselbe Wesen wurde dann Fürst der Welt. Und jetzt wird er als Fürst der Welt rausgeworfen. Ja? Jetzt wird er rausgeworfen. Übrigens, der Fürst der Welt ist der Vertreter der Welt. Ja? Der Fürst eines Landes ist der, der das ganze Land vertritt. Wer wurde hier? Wenn Jesus jetzt... Ja. Wenn Satan nicht mehr der Fürst der Welt ist, dann ist es Jesus. Jesus ist der hohe Priester. Er ist für alle Menschen gestorben. Er ist in der Lage, jeden Menschen zu vertreten. So wie vorher alle Menschen Sünder waren und alle Menschen durch Satan repräsentiert wurden, denn Satan ist der Vater der Sünde. Und übrigens, das sagt ja der Jesus auch, nicht wahr? Zu denen, die sich gegen ihn wenden, ihr habt den Teufel zum Vater. Als Sünder hatten wir Satan als den rechtmäßigen Repräsentanten. Denn wir haben seinen Prinzipien gefolgt. Aber mit Jesus ist ein neues Prinzip in die Welt hineingebracht worden. Und jeder, der möchte, kann jetzt ihm nachfolgen. Er ist jetzt der Repräsentant der Erde. Er ist für alle Menschen gestorben. Und jeder, der möchte, kann von ihm repräsentiert werden. Ein Gericht dieser Welt. Und dann heißt es in Vers 32, schaut mal. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Worauf spielt das an? Auf seinen Tod. Wenn er erhöht ist, wird er alle Menschen zu sich ziehen. Das ist ein ganz toller Vers. Das zeigt nämlich, dass wann immer über das Gesetz, über die Kreuzigung Jesu spricht, ist eine Kraft dahinter. Das merkt man zwar nicht immer, die Person, mit der man spricht, wird es auch nicht vielleicht zugeben, die wird vielleicht ein eiskaltes Gesicht bewahren, aber nach der Bibel wissen wir, wann immer über Jesus gesprochen wird, wenn Jesus erhöht wird, wenn über sein Kreuz gesprochen wird, was er getan hat, dann ist das so ein Ziehen da, nicht wahr? Es zieht. Und deswegen, das ist so wunderbar, wenn man predigt oder wenn man Bibelstunden gibt oder wenn man über den Glauben im Allgemeinen spricht, man kann über Fakten reden, man kann sagen, nicht wahr, das ist das und das ist jenes und das ist die Prophetie und hier ist der archäologische Beweis und das spricht hier an. Aber in dem Moment, wo man anfängt, über das Kreuz zu sprechen, darf man wissen, weil es die Bibel sagt, gibt es einen Einfluss. Es zieht. Und der Mensch kann sich dagegen wehren, er kann vielleicht das nicht annehmen, aber es ist auf jeden Fall, es geht nicht an ihm vorbei. Das Gericht dieser Welt, der Fürst wird gerichtet. Das heißt, wir haben hier, wenn wir jetzt das Gericht uns anschauen würden, haben wir eine erste Phase. Wer wird hier gerichtet in dieser, also wann geht das los? Ich mach mal Zeitpunkt. Oder wann ist das gewesen? Dieses erste Gericht hier? Wir sind immer noch bei diesem Vers hier, nicht wahr? Bei dem Gericht dieser Welt. Johannes 12, Vers 31 und 32. Johannes 12, Vers 31, 32. Wenn ich erhöht bin, werde ich alle Menschen zu mir ziehen. Jetzt ergeht das Gericht der Welt. Wann ist das? Am Kreuz, nicht wahr? 31 nach Christus. Wer wird dort gerichtet? Genau. Satan. Für wen findet das Gericht statt? Für den Himmel. Warum? Genau. Für den Himmel. Die erste Frage, die im Gericht Gottes geklärt werden muss, wer hat recht? Und die Frage ist ganz eindeutig, Satan lag falsch. Und der ganze Himmel sieht das jetzt, okay? Jetzt, was ist die zweite Phase des Gerichts? Also das würde man fast als die Vorphase vielleicht bezeichnen. Also die nächste Phase, ja? Wann beginnt die? 1844, okay. Wer wird dort gerichtet? Die Gläubigen. Jetzt, mit welchem Ziel? Was ist der Sinn hinter diesem Gericht? Genau, also was ist, also für wen findet das statt? Wer profitiert davon? Ja, wir profitieren davon, genau. Ja, Gott im gewissen Sinne auch, aber Gott weiß es sowieso schon vorher. Nicht wahr? Gott macht im Gericht macht immer nur offenbar, nicht wahr? Er zeigt nur, was er sowieso schon weiß. Wer hat am meisten Interesse an diesem Gericht hier? Welche Frage wird hier geklärt? Aber die kriegen sie ja gar nicht mit. Ja. Der Punkt ist der, ein Gericht ist dazu da, dass man etwas versteht, nicht wahr? Das Gericht war dazu da, dass der Himmel versteht, Satan ist wirklich... hat wirklich falsch gelegen. Wer soll etwas hier verstehen ab 1844? Welche Frage wird hier geklärt? Welche Frage wird mit diesem Gericht beantwortet? Welche Gläubigen? Wozu? Warum? Was ist der Sinn? Genau, weil was soll mit denen passieren? Sie sollen in den Himmel kommen. Es wird geklärt, wer von denen tatsächlich Christus angenommen hat und für wen ist das wichtig? Für das Universum. Denn die Engel wollen wissen, ob die Menschen, die da in den Himmel kommen, auch wirklich sicher ist, dass sie in den Himmel kommen oder ob sie das Sündenproblem nicht wieder mit einschleppen. Nicht wahr? Wenn ihr wisst, keine Ahnung. Gibt es jetzt wieder so ein Virus, der ausgebrochen ist? Habe ich vor kurzem gelesen. Wie auch immer. Ich glaube, irgendwo in Arabien ist wieder ein großer Virus. Wo auch immer. Nehmen wir mal an, irgendwo in Arabien bricht ein großer Virus aus, ja? Tausende Menschen, 10.000 Menschen sterben daran. Und jemand kommt aus Arabien nach Deutschland, dann wird er nicht einfach reingelassen, nicht wahr? Dann wird er erstmal wenn man weiß, der kommt aus diesem Gebiet, in Quarantäne gestellt, um sicherzustellen, der ist nicht mehr davon befleckt. Es gibt sozusagen eine gewisse Quarantäne für die Gläubigen. Die Engel wollen wissen, nicht wahr? Es ist also auch eigentlich für den Himmel. Ja? Es ist für den Himmel. Denn ja, wir sind zwar Gegenstand des Gerichts, aber wir wissen es zwar, aber wir sind ja nicht buchstäblich dabei. Jetzt, ja, was ist die nächste Phase? Genau. Genau, wann geht das los? Ab X, nicht wahr? Wiederkunft. Genau. Wiederkunft. Und wer wird dort gerichtet? Die Ungläubigen, hast du gesagt, genau. Und für wen ist das? Auch für den Himmel, aber die wissen es ja schon. Ich meine, die haben es ja gesehen. Denn alle, wenn ich sehe, dass nur die Gläubigen in den Himmel kommen können, ist klar, dass die anderen das nicht können. Nicht wahr? Für die Gläubigen, nicht wahr? Für die Gläubigen. Die sehen jetzt, warum ihre Verwandten nicht mit im Himmel sind. Ja? Und was ist dann die vierte Phase? Das Gericht über... Ja, also was ist die letzte Phase vom Gericht? Das ist schon während der 1000 Jahre, nicht wahr? Während der 1000 Jahre, ne? Ab der Wiederkunft. Es muss vollstreckt werden, genau. Und für wen ist dieses letzte Gericht? Es ist für die Ungläubigen. Ist euch das bewusst? Wenn Gott am Ende, nach den 1000 Jahren, wenn dort alle auferstehen werden, also schon mal nach den 1000 Jahren, ja, dann werden natürlich auch die Ungläubigen gerichtet. Aber wenn dort alle Ungläubigen auferstehen und noch einmal die Bücher aufgetan werden, noch einmal das im Panoramablick gezeigt wird, dass das passiert ist, dann nicht um Gott zu informieren, der weiß es schon. Nicht um die Engel zu informieren, die wissen es auch schon. Nicht um die Gläubigen zu informieren, die wissen es auch schon. Sondern um die Ungläubigen zu informieren. Denn bevor Gott die Ungläubigen auslöscht, möchte er, dass auch sie die Gerechtigkeit sehen. Ja? Wir sehen also, das Gericht Gottes ist ein schrittweises Entfalten seiner Gerechtigkeit, eine Gruppe nach der anderen sozusagen. Ja? Und das Ganze beginnt mit dem Kreuz. Aber endet nicht mit dem Kreuz. Es gibt manche Leute, die sagen, das Gericht war am Kreuz und Ende aus. Das wäre Unfug. Ja, das wäre ungerecht, wenn die alle nicht wirklich, wenn das nicht alles aufgeschlüsselt würde. Gott ist sehr systematisch und sehr methodisch. Und das ist sozusagen die Idee. Hier wird entschieden, hier ist klar, wer gewonnen hat. Wisst ihr, es gibt in der Kriegsführung, da gibt es zwei Begriffe, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist D-Day und V-Day. D-Day ist der Decision Day, der Tag der Entscheidung, und V-Day ist der Victory Day, der Tag des Sieges. Ich gebe euch ein Beispiel. Stalingrad, habt ihr was von der Schlacht von Stalingrad gehört? Ja, die Deutschen sind nach Russland einmarschiert und Richtung Leningrad und Moskau und Stalingrad. Und dann in Stalingrad gab es diesen großen Kessel, und der General Winter war der schlimmste von allen, so sagen die alten Soldaten. Und dann ist eine ganze Armeegruppen letztendlich vernichtet worden. Ab diesem Zeitpunkt war militärisch klar, dass Hitler den Krieg verlieren wird, weil die Würfel waren sozusagen gefallen. Es war klar, dass mit den bestehenden Machtverhältnissen es nur noch eine Frage der Zeit ist. Aber Hitler hat den Krieg da nicht aufgehört. Es hat jetzt noch mal gut 2 Jahre gedauert. Die Front musste noch aufgerollt werden, Schritt für Schritt. Das dauerte noch ein ganzes Ende. Er hat nämlich verbissen Widerstand geleistet. Er hätte auch aufgeben können. Was hat er nicht gemacht? Und so gab es einen Entscheidungstag, Stalingrad, es gab einen Siegtag, als dann irgendwann, wann war das? Irgendwie im Mai war das, ne? 1. Mai? War das sein 1. 2. Mai? Irgendwann im Mai 1945. Dann irgendwann, ich weiß, die Alliierten sich getroffen haben, Berlin frei war und so weiter. Da war die Entscheidung gefallen, als Hitler dann sich selbst umgebracht hat und so weiter. Dann war der Sieg da. Die Entscheidung war schon vorher gefallen, aber es hat noch lange gedauert, bis sozusagen das völlig ausgeführt war. Und so ähnlich ist es auch hier. Das Kreuz ist wie sozusagen die Entscheidungsschlacht, wenn man so möchte. Ja? Ab diesem Zeitpunkt ist klar, wer gewinnt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Und deswegen sagt die Bibel, denn der Satan weiß, er hat eine kurze Zeit. Er weiß, dass er verloren hat. Der Hitler hat auch gewusst, wenn er logisch nachgedacht hat, er kann diesen Krieg nicht mehr gewinnen. Und ihr wisst ja vielleicht, dass er dann gesagt haben soll, wenn das deutsche Volk nicht in der Lage ist zu gewinnen, dann soll es auch nicht weiter überleben. Also sein Ziel war es dann gewesen, noch so viele wie möglich mit in den Untergang zu ziehen. Und das ist ziemlich genau auch das, was der Satan denkt. Also der Hitler hat hier wirklich in einer gewissen Weise den Satan bis zu einem bestimmten Grad ziemlich getreu wiedergespiegelt. Und der Satan möchte so viele wie möglich mitziehen in den Ruin. Und diese verschiedenen Phasen des Gerichts zeigen sozusagen, wie Gott jetzt die Front aufrollt. Bis sozusagen hier, nach den 1000 Jahren, selbst Satan niederknien wird und sagen wird, du hast recht.
Der wurde noch einmal. Die waren auferstanden und tot.
Genau.
Er wollte noch einmal Jerusalem zu nehmen.
Genau, er will noch einmal hier dann Jerusalem einnehmen. Also es zeigt sich, er ist unbelehrbar, er ist unbekehrbar, okay, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist dieser Ausdruck, wehe der Erde. Denn er kommt, ja, er ist jetzt auf die Erde beschränkt, er kann nicht mehr in den Himmel. All seine Energie, all seine Weisheit, und die er noch hat, ist alles komprimiert auf die Erde. Vorher hat er sich auch damit Zeit noch vertrieben, dort im Himmel zu sein, an der Eingangspforte zum Himmel, jetzt in Anführungsstrichen sozusagen, da die ein- und auskommenden Engel immer wieder zu belästigen und zu sagen, schaut her, nicht wahr, Gott ist doch ungerecht, warum bin ich aus dem Himmel geschmissen worden und hört mir doch mal zu. Vielleicht hat er wirklich noch gehofft, da den einen oder anderen auf seine Seite zu ziehen. Und ich glaube auch, ganz fest, dass es erst das Kreuz war, wo es dem letzten Engel endgültig, hundertprozentig klar gewesen ist. Genau deswegen glaube ich es. Daher habe ich es nämlich. Und schaut, der Punkt ist nämlich der. Wir wissen aus der Bibel, wie schlimm Satan ist. Wir wissen das vom Kreuz. Die Engel wussten das im Vorhinein nicht. Die kannten ihn nur als Mitengel, den sie vielleicht sehr geschätzt haben. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir jemanden sehr schätzen, einen guten Freund haben, jemanden, den wir sehr mögen, und plötzlich merken wir, da läuft irgendwas nicht rund, dann ist es sehr, ist es ganz oft so, dass wir es erstmal entschuldigen, nicht wahr? Und positiver sehen wollen, als es wirklich ist. Und ich denke, so ist es den Engeln auch gegangen. Sie haben schon gesehen, das läuft nicht ganz rund, aber vielleicht, nicht wahr, vielleicht ist es ja doch nicht so schlimm. Und das ist einer der Gründe, warum Gott diese ganze Sache hat ausspielen lassen müssen, weil sonst die Engel wahrscheinlich wirklich ihm das nicht geglaubt hätten, dass so viel Bosheit hinter dieser scheinbar guten Maske steckt.
Sie haben gesehen, die Liebe Gottes für Menschheit, ja, und für ganzes Welt.
Ganz genau.
Und dann haben sie gesehen, wie Hass und Liebe auseinander.
Ja, okay. Ganz genau. Schaut mal mit mir in Johannes 8, Vers 44. Johannes 8, Vers 44, haben wir gerade schon zitiert, berühmter Vers. Da heißt es, ihr habt den Teufel zum Vater, was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Jetzt achtet darauf, was Jesus über den Teufel sagt. Der war ein, was? Ein Menschenmörder von Anfang an. Und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselbe. Das heißt, von dem Moment an, sagt Jesus, wo er gesündigt hat, war ein Menschenmörder. Jetzt achtet darauf, das ist interessant. Hat er dort im Himmel irgendwelche Menschen umgebracht? Nein. Es ist ganz wichtig, dass einmal kurz den Gedanken zu Ende gehen. Hat er im Himmel irgendwelche Menschen umgebracht? Kein. Das heißt, Gott hat hindurchsehen können, dass diese scheinbar so kleine Sünde von, naja, vielleicht hat Gott nicht immer recht, vielleicht sind wir Menschen, als wir Engel so heilig, dass wir nicht Gottes Gesetz brauchen, dazu führen würde, wenn man nur Zeit gibt, dass er Menschen umbringt. Das bedeutet, jede noch so kleine Sünde, die wir tun, hat das Potenzial in sich, große Sünden dann weiter, also als Konsequenz zu haben, wenn sie ungebremst wird, wenn nicht gegen gearbeitet wird. Wir würden vielleicht sagen manchmal, das ist nur eine kleine Sache, wir würden ja niemals so was Schlimmes tun. Aber wenn man sich einmal auf den Abhang begibt, man rollt immer weiter. Es ist dann wie eine Lawine. Und hätte Gott damals gesagt, wir schmeißen Luzifer aus, oder ich töte den Luzifer gleich hier, weil er würde ja sonst Menschen umbringen. Die Engel hätten ihm wahrscheinlich nicht geglaubt. Sie haben ihm erst geglaubt. Und jetzt pass auf, das ist sehr wichtig. Als die ersten Menschen starben, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, als die ersten Menschen starben, als Abel starb und dann auch die verschiedenen Menschen dann auch eines natürlichen Todes starben, ich denke, da werden die Engel zu Satan gesagt haben, wenn er dann nochmal kam hier, nicht wahr? Schau, was du angerichtet hast, die Sünde, führt zum Tod. Was hat Satan wahrscheinlich gesagt? Es ist nicht die Sünde, die zum Tod führt. Es ist das Gesetz, das zum Tod führt. Wenn Gott sein Gesetz wegnehmen würde, würden die Menschen nicht sterben brauchen. Genau, da habe ich es ja. Wir bräuchten nur das Gesetz wegnehmen, das ist mein Reden, nicht wahr? Nimm das Gesetz weg, dann würden die Menschen nicht mehr sterben. Weil nur weil Gott das Gesetz hat, ist Übertretung der Sünde, Tod ist Übertretung des Gesetzes. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. 4000 Jahre lang hat dieses Argument funktioniert. Aber dann kommt Jesus. Und Jesus übertritt die Gebote Gottes nicht ein einziges Mal. Wenn Jesus Christus stirbt, egal durch was oder wen, er stirbt nicht, weil er die Gebote Gottes übertreten hat. Satans Argument trifft bei Jesus nicht zu. Und er hat so einen Hass auf Jesus. Er bringt ihn um. Und das war das Dümmste, was er denn machen kann eigentlich. Ihr wisst das nicht, wahr? Weil an diesem Moment, ihr kennt es, manchmal man ist so aufbrausend, manchmal, wenn man sich aufregt und dann tut man irgendwas und plötzlich merkt man, man ist beobachtet worden. Man hat sich verraten. Und genau das passiert am Kreuz. Der Satan war so wütend auf den Jesus. Der Satan hat nämlich auch ein schlechtes Temperament. Also, ja, das ist ganz wahr. Er kann ja keinen ausgeglichenen Charakter haben. Ausgeglichener Charakter kommt nur durch Jesus. Das merkt ihr. Der Satan, der, so wie Menschen, die auch aufbrausend sind, beruhigen und aufbrausend sind, sich nicht kontrollieren können, so ist der Satan auch. Er weiß nämlich ganz genau, dass zum Beispiel Verfolgung überhaupt nichts bringt. Aber er ist immer so aufbrausend, dass er trotzdem die Christen verfolgt, obwohl er weiß, dass sich dadurch das Christentum mehr verbreitet. Wenn er sich immer unter Kontrolle hätte, würde er es gar nicht machen. Aber das nebenbei. Aber wie gesagt, als Jesus starb, hat sich Satan selbst demaskiert. Es war deutlich, dass hier er selbst der Menschenmörder ist und nicht Gott. Und damit war die Sache ein für alle Mal klar. Und schaut, wenn es heißt, der Satan hat keinen Zutritt mehr zum Himmel, heißt das nicht, dass jetzt eine Schranke gemacht worden ist oder dass seine Eintrittskarte nicht mehr funktioniert. Das heißt einfach, dass kein Engel ihm mehr zuhören wollte. Und man merkt ja, wenn niemand mehr ihm zuhören möchte, dann ist vorbei, nicht wahr? Er hatte sich demaskiert. Und deswegen, mit anderen Worten, wenn wir den richtigen Blick vom Kreuz haben, haben Satans Verführung keinen Einfluss mehr auf uns. Das ist nicht interessant? Als die Engel gesehen haben, was wirklich am Kreuz passierte, wussten sie, wer Satan wirklich ist. Und wollten nichts davon wissen. Könnte es sein, dass wenn wir wirklich das Kreuz verstehen und auf Jesus schauen, dass wir dann wissen, wenn Satan uns was einflüstert, dass es falsch ist. Und dass wir nur deswegen das manchmal nicht so richtig sehen, weil wir vom Kreuz weggeschaut haben. Weil am Kreuz wird es sicher, sichtbar, nicht wahr?
Und die Engel konnten ja nicht sehen.
Ja.
Jesus war auf Kreuz, die konnten aber die Menschen konnten sie gar nicht mehr. Niemand konnte ihm helfen.
Ja. Keiner konnte ihm helfen. Es war für sie eine Katastrophe, das anzublicken, nicht wahr? Ja. Ihren geliebten Herrn, ihren geliebten Meister, der Herr der Herrscher.
Und konnten sie nichts.
Stirbt dort am Kreuz. Und ihr wisst, sie wollten gerne, nicht wahr? Sie werden so gerne. Und jetzt sagt, ich meine, wenn ich nur, wie schnell könnte ich 12 Legionen holen, nicht wahr? Fingerschnips.
Ja, aber dann sagt er, wenn wir sagen, naja, das ist.
Und ich glaube, die Engel, die standen in den Startlöchern. Aber sie durften nicht. Weil Jesus es nicht wollte, weil Jesus nicht seine Göttlichkeit benutzen wollte, sondern Jesus für uns dieses Opfer gebracht hat. Übrigens, diese Idee, dass der Satan aufbrausend ist, die findet sich in Offenbarung 12,12 direkt selbst. Es heißt, er ist voller Zorn. Und das griechische Wort für voller Zorn heißt heftig atmen. So. Das, was da steht. So hart atmen. So. Ich habe niemanden gesehen, der so richtig so außer Rand und Band ist, so richtig sich gar nicht einkriegt. Das ist, was da steht über den Satan. Als der Satan auf die Erde geworfen worden ist, hat er so geatmet. So. Und das war dann sozusagen, genau, wie der Löwe, wie der brüllende Löwe, der umhergeht und sucht, wen er verschlingen kann. Und das ist dann die Überleitung zum nächsten Vers, wo es heißt, als er auf die Erde geworfen war, schaut er um, sucht er die Frau, um sie zu verfolgen. Daher kommt diese Verfolgung, diese Wut auf Christus. Lassen wir noch einen Text noch anschauen, dann sind wir am Ende angelangt für heute. Jesaja 55. Jesaja 55, Vers 12 und 13. Jesaja 55, Vers 12 und 13. Da heißt es, denn ihr werdet mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und Jubel sollen vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Statt der Dornen werden Zypressen wachsen und statt der Hecken Myrten. Und das wird der Herrn zum Ruhm gereichen, zu einem ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Da ist Freude, nicht nur wenn Gericht ist, sondern wenn Frieden ist. Und im Himmel war jetzt Friede. Der große Kampf im Universum war im ganzen Universum hier beendet, bis auf die Erde. Ist dir das bewusst? Bis zum Kreuz war das gesamte Universum in diesen großen Kampf eingebunden. Es gab zwar nur einen rebellischen Planeten, aber bis zu dem Zeitpunkt waren auch alle anderen noch der Verführung Satans mehr oder minder ausgesetzt. Das hätte rein theoretisch durchaus möglich sein können, dass eine andere Welt sich dafür entscheidet, der Rebellion, nicht wahr? Es waren noch alle mit aktiv involviert. Das Kreuz hat Frieden gebracht für das ganze Universum. Nur noch die Erde, die in die Sünde gefallen ist, die musste jetzt speziell behandelt werden. Da muss es noch weitergehen. Der Rest war bereits sicher. Das Universum ist sicher gemacht worden durch das Kreuz. Glaubt ihr nicht auch, dass wir persönlich sicher gemacht werden durch das Kreuz? Und das Kreuz in unserem Leben annehmen. Und das ist das, was Gott in dieser letzten Zeit, das ist diese Die letzte Zeit der Weltgeschichte ab dem Kreuz dann bis zur Vollendung des Gerichtes, wo Gott zeigen möchte, seine Herrlichkeit. Nicht nur, indem er Satan besiegt, sondern dass er sogar Satan in den gefallenen Menschen besiegt. Und Menschen, die auf Satans Seite standen, zurückerobert. Das ist letztendlich der größte Sieg von allen. Dass Jesus selbst in seiner schwachen Menschheit Sieger gewesen ist und dann sogar Menschen, die in Sünde gefallen sind, die Gelegenheit gibt zur Buße und zur Erneuerung und zur Widerspiegelung des Charakters Gottes. Und in diesem Sinne können auch wir fröhlich sein. Auch wenn wir wissen, der Satan hat einen großen Zorn und seine Zeit ist kurz. Und wenn damals die Zeit kurz war, zur Zeit von Johannes, wie ist sie jetzt? Der Satan ist in Panik. Der Satan hat enormen Termindruck. Was passiert? Ist es jetzt mal so gegangen, wenn ihr merkt, bestimmte Termine kommen oder bestimmte eine Uhrzeit und ihr habt es noch nicht alles fertig, was ihr fertig habt? Ich weiß, ich werde richtig panisch, nicht wahr? Wenn ich irgendwie weiß, in 20 Minuten geht mein Zug, ich habe meinen Koffer nicht gepackt und das noch getan und die E-Mail noch hier geschrieben, dann müsstet ihr mich mal sehen, meine Frau wird hier verrückt. Und ich mache dann nichts mehr richtig, nee, das ist alles so durcheinander. Und so geht es dem Satan. Der Satan hat eine Panik, weil er sieht, wie viel noch getan werden muss, um wie viele Menschen noch verführt werden müssen. Und deswegen zieht er alle Register, die er hat. Und deswegen ist die Welt so, wie sie ist. Aber wir brauchen keine Panik bekommen. Jesus steht vor der Tür und wir dürfen diese, das ist das Schöne, nicht wahr? Die Bibel sagt, wir können die Wiederkunft Christi beschleunigen. Wir können dem Satan noch mehr Panik machen. Und das ist, was er natürlich unter keinen Umständen möchte, nicht wahr? Deswegen lasst uns auf Christus schauen, auf sein Kreuz und bei ihm bleiben. Und noch zusammen beten. Lieber Vater im Himmel, hab herzlich Dank für das Studium, das wir haben durften und dass wir sehen konnten, wie das Kreuz so einen entscheidenden Einfluss gehabt hat auf die Geschichte dieses Universums. Und wir haben gesehen, dass das ganze Universum sicher gemacht worden ist durch das Kreuz. Und wir wissen, dass auch wir Sicherheit haben dürfen im Kreuz. Und wenn wir das, was am Kreuz für uns geschehen ist, jeden Tag für uns in Anspruch nehmen, bitte sei du bei uns, füll uns mit deinem Heiligen Geist und hilf du uns, jeden Tag Überwinder zu sein, so wie wir es schon in Vers 11 gelesen hatten. Der Satan mag zwar zornig sein und Panik bekommen wegen der wenigen Zeit, die er hat, aber wir dürfen in dir ruhen und in dir glücklich sein und Frieden haben im Herzen. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen, Herr Jesus. Amen.
Amen. Amen.
Damit wollen wir uns verabschieden. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann mit einer neuen Folge des Adventsgeschichtsseminars Offenbarung 1823 und 24 und mit einer weiteren Folge des Offenbarungsseminars. Dann mit Offenbarung 12, Vers 13, es wird um die Verfolgung gehen. Und einen interessanten Abschnitt in der Kirchengeschichte werden wir dann betrachten und seid herzlich dazu eingeladen. Bis dahin wünsche ich euch Gottes Segen. Viel Freude im Studium seines Wortes. Amen.